HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Guten Abend.
Wasser gibt es in Moria nur ein paar Stunden am Tag. 200 Menschen teilen sich eine Toilette.
Wir sind absolut entsetzt über die Politik der Bundesregierung und über dieses Pokerspiel auf EU-Ebene. Es handelt sich hier um Pokern auf dem Rücken der Allerschwächsten.
Die Debatte ist ein europäisches Trauerspiel. Wir reden seit 7 Monaten, also lange vor Corona, über diese Aufnahmen.
Das dauert deswegen so lange, weil dieser Prozess halt nicht so einfach ist. Uns ist sehr wichtig, dass im Rahmen einer europäischen Lösung das passiert.
Es müssten deutlich mehr als 1600 Menschen aus den Camps evakuiert werden, nämlich alle. Denn wenn Covid-19 in die Camps reinkommt, dann haben wir über 40.000 Menschen, die davon betroffen sein werden und viele davon werden sterben.
Beschämend, wir sind hier in Europa. Man schafft nicht, mit einigen 10.000 Menschen so umzugehen, dass sie nicht mehr in Lebensgefahr sind.
Uns geht es immer noch deutlich besser als allen anderen dort unten auf den Inseln. Und wenn wir hier uns um die Schwächsten kümmern, um die Kinder, dann finde ich, ist das etwas, was die Europäische Union, was Deutschland und was auch die Bundesländer immer noch leisten können.
Allein im vergangenen Jahr sind fast 60.000 Menschen übers Meer nach Griechenland gekommen. Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind, um in Europa Hilfe, Sicherheit und Schutz zu suchen. Doch für viele ist in Griechenland erstmal Schluss. Im Verteilungskampf sucht die Europäische Union nach einer europäischen Lösung. Und das dauert. Die Aufnahmezentren auf Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros platzen aus allen Nähten. Etwa 40.000 Menschen leben dort aktuell. Für 5.000 sind sie ausgelegt. Darunter tausende unbegleitete Kinder, die unter katastrophalen Bedingungen leben. Aber nun tut sich doch was in Europa. Eine Koalition der Willigen hat sich durchgerungen, Minderjährige aus den griechischen Flüchtlingscamps aufzunehmen, darunter auch Deutschland. Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson nannte das eine starke Botschaft der Solidarität. Morgen kommen die ersten Kinder in Deutschland an. Es sind 58. Und so heißt unsere Sendung heute: Ein Herz für 58 Kinder, Deutschlands Flüchtlingspolitik. Und wir beginnen mit einem Bericht aus Moria, dem größten Flüchtlingscamp Europas auf der griechischen Insel Lesbos. Und als wären die Lebensumstände dort nicht schon grausam genug, wirken sie dieser Tage wie die Einladung ans Coronavirus.
20 Sekunden Hände waschen, ohne Wasser. Zu Hause bleiben, ohne Heim. Camp Moria ist Europas größtes Flüchtlingslager. Ursprünglich für 3.000 Flüchtlinge gebaut, beherbergt es heute rund 7-mal so viel. Darunter viele Kinder. Ohne Zugang zur Schule, ohne Spielzeug, ohne Schutz. Denn viele von ihnen leben hier ohne Eltern. Moria, das Sinnbild für die gescheiterte EU-Flüchtlingspolitik. Auch Lesbos meldet jetzt Corona-Fälle, bislang nur bei Inselbewohnern. Aus Vorsorge wurde das Camp trotzdem kurzerhand abgeriegelt. Fast alle Flüchtlingshelfer aus dem Camp geschickt. Die Essensausgabe und medizinische Versorgung noch weiter reduziert. Die Flüchtlinge noch mehr sich selbst und ihrer Angst überlassen. Noch wurde kein Corona-Fall im Camp gemeldet. Doch alle wissen, das ist nur eine Frage der Zeit. Auch deshalb drängt die EU-Kommission, das Camp sofort zu evakuieren.
Auf den Inseln gibt es leere Hotelzimmer. Die gefährdeten Menschen können sofort aus dem Camp evakuiert werden. Und das ist jetzt oberstes Gebot. Die Gefährdeten zu schützen und den Druck aus dem überfüllten Camp zu nehmen.
Doch Griechenland zögert. Fürchtet, dass Flüchtlinge in Hotels das letzte bisschen Tourismusindustrie zerstören und eine Evakuierung des Camps ein falsches Signal aussenden könnte, indem es neue Flüchtlinge anlockt.
Das ist wirklich irrsinnig, dass man hier an den Außengrenzen zur Abschreckung eine Lage schafft, die wirklich bald in einer Katastrophe enden wird.
Dass die Griechen die Last allein nicht tragen können, sieht auch die EU-Kommission.
Natürlich sind die Griechen für die Situation in Griechenland verantwortlich. Aber sie können nicht alleine handeln. Wir müssen uns solidarisch zeigen. Die EU-Kommission schickt sehr viel Geld.
Moria, eine tickende Zeitbombe. Corona hier würde zu einem Massensterben führen. Und die EU den letzten Rest an Glaubwürdigkeit kosten.
Die EU-Kommission gibt Geld, aber Geld allein reicht nicht. Ich glaube, dass Griechenland erwarten kann, dass eben Mitgliedstaaten sich dazu bereit erklären, diese Camps mit anderen zu evakuieren, dass sich Mitgliedstaaten bereit erklären, ihre Möglichkeiten zu nutzen, um hier eine humanitäre Katastrophe zu verhindern.
Nazan Ekes ist Moderatorin und Journalistin und war selbst vor wenigen Wochen auf Lesbos in Moria und hat von dort berichtet. Guten Abend, Frau Ekes.
Hallo, wunderschönen guten Abend.
Frau Ekes, wenn Sie an Ihren Aufenthalt in Moria zurückdenken, welches Bild erscheint da zuallererst in Ihrem Kopf?
Das ist ein ganz klares Bild mit unglaublich vielen Kindern. Ich sehe wirklich hunderte Kinder da rumlaufen. Das sind ja in Wahrheit Tausende. Die Hälfte aller Menschen, die dort leben, sind Kinder. Kinder, Zweijährige, Dreijährige, die da rumlaufen, wo man teilweise gar nicht weiß, wo gehören die denn jetzt hin? Wo sind denn die Eltern? Und dann habe ich auch die Erwachsene dort in der Nähe gefragt und die sagten dann immer, ja, die gehören jetzt irgendwie 2, 3 Zelte weiter und so. Aber es ist unglaublich. Man nimmt als erstes tatsächlich unendlich viele Kinder wahr.
Das klingt jetzt so in Ihrer Beschreibung gar nicht so dramatisch. Ist es das auch nicht?
Es hat tatsächlich zwei Seiten. Also dramatisch ist es natürlich in jedem Fall. Also ich habe selber 2 Söhne, 3 und 5 Jahre alt, wenn ich mir vorstelle, sie würden dort unter den Bedingungen leben und ohne warme Klamotten. Als ich da war, war es noch relativ frisch. Die haben ja teilweise nur Plastikschlappen an, zerfetzte T-Shirts, leben und spielen dort zwischen Müllhalden und ständig Krankheiten ausgesetzt. Die medizinische Versorgung war damals schon eine Katastrophe. Das wird jetzt in den letzten Wochen natürlich noch dramatischer geworden sein. Aber ich muss auch dazu sagen, mich hat auch total begeistert und wirklich berührt, dass Kinder überall immer in der Lage sind, trotzdem zu lachen und zu spielen. Und das war so ein Fünkchen Hoffnung, das ich dann am Ende doch noch mitgenommen habe, dass diese Kinder, wenn man jetzt wirklich etwas tut, immer noch eine Zukunft haben könnten, wenn man ihnen jetzt hilft und sie da rausholt.
Ja. Sie sind in Ihrer Rolle als Journalistin ins Lager gereist. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann vor Ort doch alles etwas nüchterner wahrnimmt, vielleicht auch ein bisschen distanzierter. Als Sie dann aber wieder zu Hause waren, Sie haben 2 kleine Söhne, das haben Sie gerade gesagt, welches Gefühl ist geblieben, wenn Sie an die 40.000 Menschen in der Ägäis denken?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich mit der Absicht dahin gefahren, um einfach darüber zu berichten, sachlich zu bleiben, habe mir auch die größte Mühe gegeben, distanziert zu bleiben, aber es ist mir dort wirklich sehr wenig gelungen. Es ist einfach nicht möglich, da nicht emotional zu werden und dieses Schicksal der Menschen dort, das erschlägt einen. Und ein Gefühl, an das ich mich erinnern kann, als wäre das so wie gestern ist, als wir dann auf der Rückreise waren, mit unserem Team im Flugzeug saßen und wussten, okay, es geht jetzt wieder nach Hause, mich abends ins Bett gelegt habe, meine Kinder dann abends ins Bett gelegt habe. Da habe ich mich ganz ekelhaft gefühlt, ganz schrecklich gefühlt, weil ich dachte, ja, diese Kinder, die haben das jetzt alle nicht, die haben kein eigenes Bett, die haben keine Sicherheit, die haben verzweifelte Eltern, die selber nicht wissen, wie es ihnen morgen geht und wie das Leben für sie aussieht in den nächsten Jahren. Und das ist auch heute noch so. Also ich denke sehr oft an viele Kinder, mit denen ich da auch gesprochen habe oder gespielt habe. Ich frage mich immer wieder, was machen die jetzt? Wie geht's denen jetzt? Wo sind die jetzt? Das werde ich nicht so schnell nicht los, glaube ich.
Vergleichsweise wenig, nämlich 58, kommen morgen in Deutschland an. Für die wird sich hoffentlich einiges zum Guten wenden. Wie ging es Ihnen, als Sie hörten, dass jetzt 58 Kinder nach Deutschland kommen?
Ganz offen gestanden, meine erste Reaktion war, ich war sehr wütend. Ich dachte, das ist absolut lächerlich, wenn man bedenkt, dass es dort insgesamt 8.000 Kinder gibt. Aber ich möchte gerne wohlwollend bleiben. Vielleicht muss man das einfach als erstes Signal sehen. Es sind ja jetzt tatsächlich nur Deutschland und Luxemburg, die sozusagen dem Versprechen nachkommen, die Kinder trotz Corona dann da rauszuholen. Und es sollen ja insgesamt, glaube ich, 1.600 Kinder auch durch andere EU-Länder rausgeholt werden. Und wenn das wirklich ein erster Schritt sein soll und tatsächlich auch andere Kinder dann aus dem Camp, ich sage jetzt mal, gerettet werden, was ich wirklich so sehe, dann will ich das wohlwollend sehen. Aber jetzt natürlich denkt man erstmal, okay, 58, wir schaffen eigentlich mehr.
Aber dann doch ein hoffnungsvoller Ausblick von Nazan Ekes, Journalistin. Vielen Dank dafür. Es ist wahrscheinlich nur menschlich, dass wir uns jetzt angesichts dieses Leids auch immer ein wenig um uns selbst drehen. Wie geht es uns mit dieser Situation? Was macht das mit uns? Wie können wir da zuschauen? Alles legitime Fragen bestimmt, solange man nicht vergisst, auch nach denen zu fragen, die es betrifft. Wie geht es den Menschen vor Ort? Und weil es hier heute vor allem um die Kinder geht, wie geht es den Kindern? Katrin Glatz-Brobak ist Kinderpsychologin, arbeitet für Ärzte ohne Grenzen und war bereits 8-mal im Camp Moria. Hallo Frau Glatz-Brobak.
Hallo.
Was erleben Sie bei der Arbeit mit den Kindern?
Für die Kinder in Moria zu leben, das prägt ihn sehr stark. Ich sehe Kinder, die seit Jahren nicht mehr sprechen, weil sie einfach zu ängstlich geworden sind. Ich erlebe Kinder bis zu 7, 8 Jahre alt, die nicht mehr leben wollen, wo wir wirklich um ihr Leben kämpfen müssen, indem dass wir versuchen, ihnen die Hoffnung wieder zurückzugeben. Ich sehe 2-Jährige, die sich die Haare ausreißen, weil sie so verzweifelt sind und keine Sprache haben, das auszudrücken. Und es macht mir natürlich sehr, sehr viel Sorge, wie die Kinder sich entwickeln sollen. Aber auch ganz deutlich, wenn Kinder nicht mehr im Camp leben, sondern irgendwo anders auf der Insel hinziehen, geht es ihnen sehr schnell sehr viel besser. Und es ist sehr deutlich, dass es eben diese Bedingungen im Camp, die sie krank machen.
Wie ist die Situation denn speziell für die unbegleiteten Minderjährigen, um die es jetzt auch vorwiegend geht, in der Maßnahme 58 davon zu uns zu bringen? Ich stelle mir vor, dass es für die noch mal schwerer ist. Ist das so?
Ja, das ist ganz klar so. Also die wichtigste Aufgabe für uns Eltern ist eben, unsere Kinder das Gefühl der Geborgenheit zu geben, dass wir ihnen sagen können, die Kinder sind sicher, ihnen helfen, sich zu beruhigen, wenn sie aufgeregt sind oder traurig sind. Und all dies haben die unbegleiteten Kinder natürlich nicht. Sie sind ganz alleine in einem Camp, geprägt von eigentlich Gefängnisbedingungen. Da sind Zäune 5 Meter hoch und obendrauf ist Stacheldraht. Es ist kein Spielplatz, keine Gegend, wo man sich irgendwie aufgehoben fühlen kann oder ein bisschen sich beruhigen kann. Und in diesen Bedingungen sollen diese Kinder jetzt sich entwickeln. In einer Phase, wo sie ja eigentlich Eltern oder Erwachsene ganz stark brauchen, um eben ihre Gefühle zu regulieren oder zu verstehen, wie die Welt so ist, oder denen sagen können eben, das und das wird geschehen in deinem Leben und es wird schon gut gehen. Und es ist eben eine sehr, sehr kritische Entwicklungsphase für die Kinder. Und wenn dann kein Erwachsener da ist und nicht nur nicht da ist, sondern auch in einer Bedingung, wo sie ständig Angst haben, weil sie eben sehen, dass Menschen sterben, sie haben keine Struktur, sie gehen nicht zur Schule. All dieses nimmt ihnen eigentlich die Kindheit weg.
Jetzt haben wir von diesen grausamen Symptomen gehört von Ihnen, was Sie erleben dort. Wir hören von Ihnen, dass es den unbegleiteten Minderjährigen noch schlechter geht. Was ist Ihre Einschätzung? Lassen sich diese Traumata überhaupt irgendwann überwinden?
Gott sei Dank haben wir viele Methoden, um Kinder zu helfen, und Deutschland hat absolut die Kompetenz. Andererseits ist es so, dass je länger die Kinder in diesem Camp wohnen und diese schlechten Bedingungen erleben müssen, je mehr geschädigt werden sie und dann umso mehr Hilfe brauchen sie dann auch, wenn sie zurückkommen. Denn ihr Gehirn ist ja auch unter Entwicklung, und wenn sie nicht diese richtige Stimuli kriegen, heißt das, sie werden schwieriger oder mehr Schwierigkeiten haben, die neue Sprache zu lernen, sich in der Schule zu konzentrieren, vernünftige Verhältnisse einzugehen. Und das heißt eigentlich, dass es ziemlich dringlich ist, dass diese Kinder aus dem Camp rauskommen.
Wenn wir nämlich annehmen, dass diese Kinder früher oder später ohnehin auf die EU-Länder verteilt werden sollen, also zu uns kommen, ist es eigentlich dementsprechend nur in unserem eigenen Sinne, dass das so schnell wie möglich passiert, richtig?
Absolut. Wir schneiden uns eigentlich ins eigene Bein, wenn die Kinder jetzt lange sich da aufhalten müssen. Denn irgendwann werden sie wahrscheinlich in Europa irgendwo wohnen. Es wird mein Nachbar oder Nachbarin gehen zur Schule ihrer Kinder. Und wir wollen natürlich, dass das so gesunde Menschen wie möglich werden. Und je länger sie im Camp wohnen, je schlechter die Bedingungen.
Ich habe es eben schon mal gesagt, Sie waren bereits 8-mal in Moria. Ihre Arbeit ist ja grundsätzlich davon geprägt, das unterstelle ich einfach mal, Menschen zu helfen, Situationen zu verbessern. Aber irgendwie scheint die Situation, speziell jetzt in Moria, ja einigermaßen aussichtslos. Deutschland nimmt eben zunächst 58 und vielleicht irgendwann mal 500 auf, aber wir sprechen ja über bis zu 20.000 Kinder. Wie geht es Ihnen mit dieser Situation?
Manche Tage denke ich, dass es hoffnungslos ist und denke, es wird einfach schlimmer und schlimmer und es rührt sich wenig politisch. Aber für jedes einzelne Kind, das, wo ich irgendwie was helfen kann, oder für das einzelne Kind, das nach Deutschland geholt wird oder nach Norwegen oder ein anderes europäisches Land, für das heißt es ja, bedeutet es ja alles. Und wenn eben ich manchmal hoffnungslos bin, dann denke ich eben daran, für das einzelne Kind hat das alles zu sagen, eine Möglichkeit zu kriegen, wieder zur Schule zu gehen, wieder Hoffnung zu gewinnen, nicht mehr so viele Albträume zu haben und eben diese Geborgenheit wieder erleben. Und daran müssen wir festhalten, dass jeder Schritt doch was zu sagen hat.
Sagt Katrin Glatz-Probach. Sie ist Kinderpsychologin bei Ärzte ohne Grenzen. Vielen Dank. Menschenunwürdig, das klingt schnell hochtrabend, angesichts der Bilder aus den griechischen Lagern aber gleich deutlich weniger. Was aber ist menschenwürdig oder nicht würdig? Es gibt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das schließt sich nett, ist aber rechtlich nicht bindend. Anders als die Charta der Vereinten Nationen, die ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Und ihre Präambel sicherlich nicht so zynisch gemeint, wie sie dieser Tage auf uns wirken mag.
Wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen. Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können, den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern. Und für diese Zwecke Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben, unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren, Grundsätze anzunehmen und Verfahren einzuführen, die gewährleisten, dass Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird, und internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern. Haben beschlossen, in unserem Bemühen um die Erreichung dieser Ziele zusammenzuwirken.
Ein Herz für 58 Kinder, Deutschlands Flüchtlingspolitik. So heißt unsere Sendung heute, denn morgen kommen sie bei uns an. 58 Kinder von den griechischen Inseln. Um diese Entscheidung wurde monatelang gerungen, sowohl auf EU-Ebene als auch innerhalb der Bundesregierung. Aber gefühlt geht jetzt auf einmal alles ganz schnell. Und schon morgen landen diese 58 Kinder bei uns. Wie es zu der Entscheidung kam und was nun mit den Kindern passiert, erzählt meine Kollegin Franka Welz.
Gut Ding will bekanntlich Weile haben und so meandert auch die Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingskindern, im Amtsdeutsch auch minderjährige unbegleitete Flüchtlinge genannt, aus den chaotischen Flüchtlingslagern in Griechenland seit Monaten durch die öffentliche Diskussion.
Nun, die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln platzen aus allen Nähten, das wissen wir seit langem. Und es ist einfach ein Gebot der Humanität, jetzt die zerbrechlichsten Wesen dort rauszuholen.
Der grünen Co-Vorsitzende Robert Habeck kurz vor Weihnachten 2019 mit einem eindringlichen Appell, doch bitte ganz schnell die rund 4000 Kinder und Jugendliche aus diesen Lagern herauszuholen. Sein Vorstoß lässt die bis dahin weitgehend still vor sich hinköchelnde Diskussion wieder hochkochen und bringt ihm viel Häme ein, etwa von Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU, der Habeck via Süddeutsche Zeitung so wörtlich unredliche Politik vorwirft und einen deutschen Alleingang in Sachen Flüchtlingskinder ausschließt. Ähnliche Töne mit Blick auf den Alleingang etwa eine Woche zuvor von der Bundeskanzlerin.
Wenn Europa ein Europa der Werte ist, sind auch andere mitgefordert.
Um ein solches abgestimmtes Vorgehen innerhalb Europas bemüht sich der Bundesinnenminister dann auch in Form einer umfangreichen Shuttle-Diplomatie. Allerdings zeigt sich schnell, Europa der Werte ist offenbar leichter gesagt als gelebt. Die Flüchtlingskinder verleben Weihnachten und den Jahreswechsel unter schwerlichen Bedingungen auf den griechischen Inseln. Dabei duckt sich gar nicht ganz Deutschland in dieser Frage weg. Mehrere Bundesländer signalisieren ihre Aufnahmebereitschaft, zum Beispiel Thüringen.
Es gibt die Bitte aus Griechenland, dass sich doch Europa zuallererst mal um die Kinder und Jugendlichen kümmern soll. Und deswegen haben sich die Innenminister von Niedersachsen, Berlin und Thüringen aufgemacht und haben gesagt, wir sind bereit, einen Beitrag zu liefern und einen Beitrag zu leisten, um eine Milderung herbeizuführen.
So Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken. Allerdings beißen die Länder beim Bundesinnenministerium auf Granit, denn, so Staatssekretär Helmut Teichmann,
die Migrationspolitik ist eine Politik des Bundes und nicht der Länder und schon gar nicht der Kommunen.
Diese Haltung sorgt wiederum bei Kirchen und kirchlichen Organisationen wie der katholischen Caritas für große Empörung. Katholische und evangelische Kirche sind sich einig darin, den rund 4000 unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen auf den griechischen Inseln muss schnell geholfen werden. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strom, begründet das so.
Es ist eine sehr begrenzte Zahl von Menschen. Und deswegen ist auch richtig, dass wir humanitäre Zeichen setzen.
Und während sich Deutschland die Köpfe heiß redet, im März bieten die Bürgermeister mehrerer Städte an, wir nehmen gerne auf, sitzen die Kinder und Jugendlichen weiter auf den griechischen Inseln fest. Inzwischen schreiben wir Mitte April 2020 und siehe da, es tut sich was. Ganze 58 Flüchtlingskinder sollen am Wochenende in Hannover eintreffen, alle unter 14 und unbegleitet. Wegen der Corona-Krise müssen sie zunächst für 2 Wochen in Quarantäne und sollen dann auf die Bundesländer verteilt werden. Der grünen Europaabgeordnete Erik Marquardt, zurzeit als einer der wenigen verbliebenen Beobachter auf der Insel Lesbos und regelmäßig vom Zorn der Gerechten durchfahren, zeigt sich, vorsichtig gesagt, unbeeindruckt.
Wir haben eine Politik, die zur Abschreckung humanitäre Krisen an den Außengrenzen zulässt. Wir haben ein Haus angezündet an den Außengrenzen und jetzt beschließt Deutschland zur Rettung noch einige Kinder dort rauszuholen. Das ist unwürdig.
In dieser Woche erklärt der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Björn Grünewälder, das sei ja erst ein Anfang. Deutschland habe bereits Anfang März zugesagt, im Rahmen einer europäischen Lösung mindestens 350 Kinder aus den Lagern aufzunehmen. Also schon vor einer ganzen Weile.
Das dauert deswegen so lange, weil dieser Prozess halt nicht so einfach ist.
Soll heißen, Identifizierung und Zuordnung der Kinder und Jugendlichen sind aufwendig und kompliziert. Von einem deutschen Alleingang kann laut Grünewälder aber weiterhin keine Rede sein.
Wir erwarten von den übrigen europäischen Mitgliedstaaten, die sich hier bereit erklärt haben, dass sie ihren Beitrag leisten, sobald das wieder möglich ist.
Die Würde des Menschen mag unantastbar sein. In Zeiten von Corona muss sie sich aber offenbar zunächst hinten anstellen und immer schön den Sicherheitsabstand einhalten.
Und außerdem wird das alles sehr unterschiedlich bewertet. Eine starke Botschaft der Solidarität, nannte es die EU-Innenkommissarin. Völlig deplatziert der CDU-Chef aus Sachsen-Anhalt. Und das Kinderhilfswerk Terre des Hommes hält es für eine reine Alibi-Handlung. Birte Kötter ist im Vorstand von Terre des Hommes Deutschland. Hallo Frau Kötter.
Hallo, guten Abend.
Frau Kötter, die Bundesregierung will ja insgesamt bis zu 500 Kinder aufnehmen. Um die 1500 sollen es EU-weit sein. Gemessen an ca. 40.000 Menschen vor Ort ist das wenig, aber im Vergleich zum absoluten Stillstand der vergangenen Monate ist das ja jetzt fast ein Schnellschuss. Löst das so ein bisschen Hoffnung bei Ihnen aus?
Naja, Hoffnung und eigentlich nicht, weil das 58 Kinder jetzt aufzunehmen ist wirklich gar nichts und wir könnten da viel mehr aufnehmen.
Das heißt, es war ein PR-Stunt?
Aus meiner Sicht ja.
Und auch alles, was da folgen mag, es heißt ja, es wird jetzt geprüft und man bräuchte noch weitere Informationen und dann kämen die restlichen Kinder, sie sind tatsächlich völlig desillusioniert?
Schon, weil Deutschland kann viel mehr aufnehmen und die Kapazitäten sind da. Auch trotz Corona haben wir die Möglichkeiten. Und warum handeln wir jetzt nicht vernünftig? Also ich sehe überhaupt keinen Zweck, warum sie jetzt nicht vernünftig handeln. Und da jetzt ein Zeichen setzen, auch im Hinblick auf die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland im Juli, kann Deutschland da jetzt wirklich ein Zeichen setzen und auch die anderen Mitgliedstaaten gewinnen, nachzuziehen.
Das versucht ja das Bundesinnenministerium jetzt schon. Man sagt, man rechtfertigt im Prinzip das zögerliche Verhalten damit, dass man andere Mitgliedstaaten dazu animieren möchte, ähnlich zu handeln. Jetzt wirkt es nicht so, dass diese europäische Lösung kurz bevorsteht. Die humanitäre Katastrophe, die steht bevor, wenn sie nicht schon längst da ist. Was muss aus Ihrer Sicht als nächstes passieren?
Die Kinder müssen da rausgeholt werden aus den Lagern. Und da sollte man nicht darauf gucken, was die anderen machen, sondern wenn man helfen kann, muss man helfen. Da steht absolut das Kindeswohl im Fokus.
Das würde dann allerdings auf lange Sicht doch eher so einer Erste-Hilfe-Aktion gleichen. Wahrscheinlich würde sich das Lager und die Lager auf den 5 Inseln ja wahrscheinlich nach und nach wieder füllen. Was müsste sich denn fundamental ändern, damit wir nicht mehr in diese Situation kommen?
Naja, fundamental müsste sich im Grunde die Lage für die Menschen vor Ort ändern. Das ist natürlich jetzt ein großer Akt, die Welt zu verändern, aber wir müssen die Situation für die Menschen vor Ort verändern, damit sie gar nicht mehr sich auf den Weg machen müssen. Das heißt, Kriege beenden, aber auch die Möglichkeit zu geben, zur Schule gehen zu können, Bildung zu kommen, in Ausbildung zu kommen, den Lebensunterhalt für die Familie generieren zu können, sodass die Menschen sich nicht auf den Weg machen müssen, um woanders zu überleben.
Sie sind schon hoffnungslos, was das Überführen der Kinder zu uns angeht. Das ist ja ein noch viel dickeres Brett, das Sie dort gerade skizzieren. Haben Sie überhaupt Hoffnung, dass irgendetwas sich jemals bessert?
Auf jeden Fall, sonst könnten wir ja unseren Job auch nicht machen. Wir sehen ja vor Ort, dass sich etwas ändert, wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, sich selber zu helfen. Also indem man Bildungsangebote schafft und die Menschen einfach eine Ausbildung machen können, verändert sich schon wahnsinnig viel. Und damit kann man echt viel machen.
Ich hatte es eben schon mal angesprochen, also das Bundesinnenministerium, das wartet nach eigenen Aussagen auf Informationen über die Kinder, die die griechischen Behörden und die UN-Behörden noch nicht geliefert haben. Dann könnten auch weitere kommen. Ihre Organisation arbeitet mit den Kindern in den Lagern zusammen. Können Sie nachvollziehen, wie es zu den Kriterien, aber auch der Anzahl der überführten Kinder gekommen ist, zu den 58?
Ehrlich gesagt nicht. Also wie wählt man aus den vielen Kindern 58 Kinder aus? Also sind es jetzt, das heißt, es sind unter 14-Jährige, aber das können nicht alle unter 14-Jährigen sein. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht weiß, wie das zustande kommt.
Durch Corona ist die Situation in den Lagern ja jetzt nochmal verschärft worden. Die Menschen dürfen es nicht verlassen. Viele Helfende dürfen wiederum nicht mehr in das Lager hinein. Wie hat sich Ihre Arbeit in den Lagern dadurch verändert?
Unsere Kollegen vor Ort dürfen auch nicht mehr auf die Inseln. Ich habe eben nochmal mit der Kollegin telefoniert und sie hat mir nochmal gesagt, dass nur einzelne wenige Organisationen überhaupt noch auf Lesbos tätig sein dürfen. Unsere Partner arbeiten in neuen Camps auf dem Festland in Griechenland und kümmern sich da vor allem eben um den Kindesschutz. Sie können noch arbeiten, die Lager sind zwar auch in schlechtem Zustand, aber nicht so katastrophal überfüllt wie die Lager auf den Inseln.
Das beschreibt Birte Kötter. Sie ist im Vorstand des Kinderhilfswerks Terre des Hommes. Vielen Dank. Günther Bruno Fuchs war Schriftsteller und privat sowie beruflich Melancholiker. Nach seinem Tod 1977 beschrieb ihn die Zeit in ihrem Nachruf als ewiges Kind. Wie passend. Nicht nur deshalb sein Gedicht für ein Kind.
Ich habe gebetet. So nimm von der Sonne und geh. Die Bäume werden belaubt sein. Ich habe den Blüten gesagt, sie mögen dich schmücken. Kommst du zum Strom, da wartet ein Fährmann. Zur Nacht läutet sein Herz übers Wasser. Sein Boot hat goldene Planken, das trägt dich. Die Ufer werden bewohnt sein. Ich habe den Menschen gesagt, sie mögen dich lieben. Es wird dir einer begegnen, der hat mich gehört.
Die Ufer werden bewohnt sein, in der Tat. Aber vieles andere steht zur Debatte. Nicht nur, ob die Menschen die Neuankömmlinge wirklich lieben werden, auch ob das Ufer überhaupt erreicht wird. Es ist ein lebensgefährliches Unterfangen. Und wird man gerettet, wartet dann auch nicht sofort das belebte Ufer mit liebenden Bewohnern auf einen. Es reicht nicht in Zeiten von Corona, wenn Italiens und Maltas Häfen im Mittelmeer geschlossen sind. Das Bundesinnenministerium hat Hilfsorganisationen aufgefordert, keine ertrinkenden Menschen mehr aus dem Mittelmeer zu retten. Okay, und jetzt? Isabel Reifenrath berichtet.
In dem Brief des Bundesinnenministeriums heißt es, die Seenotretter müssten davon ausgehen, dass im Mittelmeerraum kein Aufnahmehafen mehr für sie gefunden wird.
Angesichts der aktuellen schwierigen Lage appellieren wir deshalb an Sie, derzeit keine Fahrten aufzunehmen und bereits in See gegangene Schiffe zurückzurufen.
Dieser Appell ist an Ärzte ohne Grenzen gegangen, an die Sea-Watch und die CI sowie an SOS Mediterranee. Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums, sagte vergangene Woche,
die Bundesregierung ist im Moment in Gesprächen mit allen Beteiligten, um hier eine Lösung zu finden, mit der wir umgehen.
Ein Sprecher der deutschen Organisation Sea-Watch kritisiert das Schreiben des Bundesinnenministeriums. Es überschreite nicht nur seine Kompetenzen, sondern sei ein Appell, Menschen ertrinken zu lassen, ohne jegliche Alternative zu nennen. Laut Sea-Watch soll am Osterwochenende ein Schlauchboot mit 85 Menschen an Bord gesunken sein. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex bezweifelt das aber und geht davon aus, dass die libysche Küstenwache die Menschen gerettet hat. Katrin Göring-Eckert von den Grünen weiß, dass es jetzt schwierig ist, für Italien und Malta die Menschen aufzunehmen. Trotzdem, sagt sie, müssen sie gerettet und auf die europäischen Staaten verteilt werden.
Wir werden auch in diesen Zeiten Seenotrettung brauchen, leider. Und zwar werden wir sie leider eben auch weiterhin brauchen von den privaten Seenotrettern, weil andere nicht zur Verfügung stehen und andere diese Aufgabe nicht übernehmen. Und so schwierig das ist und so kompliziert es ist, dann auch einen sicheren Hafen zu finden, dafür zu sorgen, dass für die Geflüchteten eine Quarantänemöglichkeit zur Verfügung steht, so klar ist aber auch, das Gebot der Humanität und der Menschlichkeit ist da ganz eindeutig. Das müssen wir schaffen, das müssen wir machen.
Sevim Dadlan von der Linkspartei ist entsetzt über die Haltung des Bundesinnenministeriums. Sie sagt, der Brief sei ein humanitärer Skandal. Die Seenotrettungsorganisationen kritisieren Italien und Malta für die Schließung ihrer Häfen. Sevim Dadlan hält es nicht für richtig, allein die Mittelmeerstaaten an den Pranger zu stellen. Es fehle einfach an europäischer Solidarität.
Deutschland und die Bundesregierung
Regierung können in vielerlei Hinsicht Italien helfen. Man müsste dazu beitragen, dass die europäische Kürzungspolitik beendet und Italien eine Direktfinanzierung über die Europäische Zentralbank ermöglicht. Das wäre eine wirksame Entlastung für Italien. Und Deutschland kann die Übernahme der Flüchtlinge organisieren. Schließlich schafft sie es ja auch, bei 200.000 deutschen Urlaubern sie zurückzuholen und jetzt 80.000 Erntehelfer ins Land zu holen.
Das deutsche Schiff Alan Kurdi liegt noch immer mit 150 Flüchtlingen vor der italienischen Küste. Die Organisation CI berichtet, dass die Menschen immer unruhiger werden und ins Wasser springen wollen. Eine italienische Fähre soll die Menschen heute aufnehmen. Dort müssen sie 2 Wochen in Quarantäne bleiben. Keiner weiß, was danach mit ihnen passieren wird. Das Bundesinnenministerium prüft nach eigenen Angaben alternative Häfen und hat die EU-Kommission um Hilfe gebeten. Die Bundesregierung setzt erneut auf eine europäische Lösung. Sie ist bereit, einen Beitrag zu leisten, aber sie will nicht alleine tätig werden. Die EU-Kommission hält aber die EU-Staaten für allein verantwortlich. Auch die Seenotrettung ist Teil der geplanten EU-Asylreform. Gerade Deutschland und Frankreich wollen, dass die Reform endlich gelingt. Die Reform sieht einen neuen Verteilmechanismus auch für die Flüchtlinge, die aus dem Mittelmeer gerettet werden, vor. Wann die EU-Kommission ihre Pläne veröffentlichen will, ist aber weiter unklar.
Isabel Reifenrath war das über die politischen Unwägbarkeiten. Besonders die EU hat es dieser Tage nicht leicht, sich noch als Bündnis zu verkaufen. Gleich die Koalition der Willigen dann doch eher einem Alleingang Einzelner. Und ob nun wirklich alle Willigen so willig sind, das muss sich auch noch zeigen. Ulrich Ladurner ist Europakorrespondent für die Zeit in Brüssel. Guten Abend, Herr Ladurner.
Guten Abend.
Gleich eine Frage vorweg. Haben Sie überhaupt noch damit gerechnet, dass Kinder aus den Lagern zu uns kommen?
Ja, ich habe schon damit gerechnet. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, wie viele es sind. Ich dachte aber, der Druck ist dann doch so hoch, beziehungsweise der Skandal ist eigentlich schon, dauert schon so lange an, dass später schon was passieren wird. Auch wenn jetzt 58 kommen, ich meine, sind diese 58 und das ist leider ein erster Schritt.
58 in Deutschland, 12 hat bereits Luxemburg aufgenommen. Das wirkt jetzt, Sie haben es gerade schon angedeutet, nicht wie der ganz große Kraftakt. Warum musste darüber jetzt monatelang verhandelt werden?
Naja, weil die Europäische Union und die Mitgliedstaaten stehen ja immer noch, glaube ich, unter dem Schock des Jahres 2015, wo sehr viele Leute nach Europa gekommen sind. Und damals hat sich die EU ja nicht durchsetzen können mit den Plänen der Verteilung. Es haben sich verschiedene Länder verweigert. Und seit damals ist die Migration, ich sage mal, so ein heiß umkämpftes Thema und für die meisten Politiker und Regierungen ein Thema, mit dem sie am liebsten nichts zu tun haben möchten. Und das erklärt auch, warum wir bis heute keine geordnete und einigermaßen humane europäische Migrationspolitik haben.
Sie haben gerade die Länder angesprochen, die sich verweigert haben, Ungarn, Polen und Tschechien unter anderem. Der Europäische Gerichtshof hat diese Länder jetzt verurteilt, weil sie 2015 keine Geflüchteten aufgenommen haben. Glauben Sie, dass das Druck auf diese Länder ausübt, jetzt zu handeln?
Es sieht schon Druck aus, aber der Druck ist ja im Augenblick nicht wirksam. Wir haben ja, wenn Sie nach Ungarn sehen, ja ein politisches System, das sich in Richtung autoritäres System entwickelt. Insofern ist das Gerichtsurteil nicht unmittelbar von Bedeutung, aber auf die Dauer wird das natürlich Druck ausüben. Und es ist ja nicht so, dass die Verhältnisse in Ungarn so bleiben müssen. Auch die ungarischen Verhältnisse, die innenpolitischen, können sich ändern. Das kann dauern und dann wird dieses Urteil wirklich von Gewicht sein.
Selbst wenn das jetzt auf einzelne Länder der EU keinen Druck ausübt, manche spüren ihn dann doch sehr deutlich. Griechenland, heißt es oft, soll die Menschen zumindest ans Festland bringen. Dort gibt es mehr Kapazitäten. Aber das Land ist sehr zögerlich. Glauben Sie, dass Griechenland die EU damit oder wen auch immer in der EU damit auch unter Druck setzen will?
Da bin ich ganz sicher. Ich glaube, da gibt es verschiedene Motive. Das ist vielleicht eines. Es gibt auch natürlich die Angst der griechischen Regierung, dass das Holen der Flüchtlinge auf das Festland sozusagen wie ein Einknicken der Regierung aussieht. Und auch in Griechenland gibt es das Problem wie in allen anderen europäischen Staaten, dass wir auch starke rechtspopulistische Parteien haben, die das Migrationsthema ausnutzen, um Regierungen und Regierenden vor sich herzutreiben. Ich glaube, da hat es auch innenpolitische Motive, warum die griechische Regierung so zögerlich ist.
Über die innenpolitischen Motive in Deutschland werden wir auch gleich noch sprechen. Das, was da jetzt innerhalb der EU in den Lagern auf den griechischen Inseln passiert. Selbst wenn man es schafft, das menschlich nicht an sich rankommen zu lassen, dann ist es doch trotzdem mindestens mal aus PR-Sicht ein absolutes Armutszeugnis. Wie ist die Stimmung bei den Politikerinnen und Politikern in Brüssel? Wie nehmen Sie die wahr?
Ja, meiner Wahrnehmung nach ist es schon so, dass die Lager in Lesbos und die Zustände in diesen Lagern doch von den Politikern und auch den Beamten in Brüssel als, ich sag mal so, ein Dauerskandal wahrgenommen wird, der auf Dauer ein politisches Problem darstellt, weil er natürlich die moralische Autorität der EU untergräbt. Man kann nicht immer sagen, wir sind hier eine Wertegemeinschaft und danach nach Lesbos blicken. Das ist auch den Politikern, glaube ich, in Brüssel klar. Nur das hat bisher nicht dazu geführt, dass man die Zustände abgestellt hat. Aber es ist nicht so, dass das nicht als Problem empfunden wird. Also das würde ich jetzt nicht sagen.
Aber was müsste im Prinzip als nächstes passieren, wenn Sie sagen, die Politikerinnen und Politiker in Brüssel sehen das Problem, haben das Problem erkannt, spüren auch im Prinzip die Relevanz? Warum passiert dann trotzdem nichts auf EU-Ebene?
Naja, es passiert hinter den Kulissen, wird versucht man seit Jahren Einigung zu erzielen. Es gibt erstaunlich, also interessanterweise, das Europaparlament hat schon vor mehreren Jahren sich mit großer Mehrheit für ein Modell, eine gemeinsame europäische Asylpolitik ausgesprochen. Da gibt's, die haben sozusagen eine Vorlage gemacht, das ist ein ziemlich durchdachtes Politikelement. Die Kommission, aber vor allem die Nationalstaaten haben sich darauf nicht einigen können. Das Problem liegt weniger bei der Kommission und weniger beim Parlament, sondern bei den einzelnen Nationalstaaten. Und solange da sich keine Einigung abzeichnet, wird man auch nicht vorankommen. Es gibt auf dem Papier eine Einigung, aber sie wird nicht umgesetzt. Sie wird nicht von den Nationalstaaten umgesetzt. Und das ist das Hauptproblem.
Und wenn wir die Verantwortung bei den Nationalstaaten sehen, dann könnte man doch jetzt auch sagen, gut, man wird die Ressentiments innerhalb der EU, was die einzelnen Nationalstaaten angeht, nicht komplett ausmerzen können. Muss man die EU hier vielleicht dann einfach abschreiben und es den bereitwilligen Ländern überlassen?
Nein, die EU abschreiben würde ich nicht. Die EU ist ja so stark, wie die Nationalstaaten sind. Beim Thema Migration kommt die EU nicht voran als EU. Und die Koalition der Willigen kann ein bisschen was machen, aber nicht allzu viel. Sie sehen ja jetzt auch bei der Koalition der Willigen in Bezug auf die Kinder in Lesbos, 58 nach Deutschland, 12 nach Luxemburg. Wenn wir von der Koalition der Willigen sprechen, dann sprechen wir von sehr kleinen Zahlen. Das ist zwar wichtig, das ist für die Einzelnen sehr wichtig, aber es löst nicht das Problem. Und vor allem werden wir da nicht eine große Zahl von Migranten und Flüchtlingen in Europa holen können. Die Koalition der Willigen ist nur eine Ad-hoc-Koalition, die ein bisschen was machen kann, aber das Problem gewiss nicht lösen kann.
Sagt Ulrich Ladurna, der für die Zeit aus Brüssel berichtet. Vielen Dank. Eine junge Frau flieht mit ihren Kindern aus dem Libanon. Nachdem sie in den USA angekommen sind, stirbt sie kurz darauf an einer Infektionskrankheit. Zwei ihrer Kinder ebenfalls. Diese Geschichte hätte so oder so ähnlich zu unserer Zeit spielen können, liegt allerdings schon knapp 120 Jahre zurück. Nicht Corona, sondern Tuberkulose war damals der unsichtbare Feind. Die Frau hinterließ zwei Kinder, die überlebten. Eins davon wurde später gefeierter Philosoph, Maler und Dichter. Sein Name Khalil Gibran und einer seiner berühmtesten Texte heißt »Von den Kindern«.
Und eine Frau, die einen Säugling an der Brust hielt, sagte, »Sprich uns von den Kindern«. Und er sagte, »Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein, denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist.
Wenn wir bislang im Laufe dieser Sendung etwas gelernt haben, dann wie schwer es sich Entscheiderinnen und Entscheider machen, seit Monaten nach Lösungen zu suchen. Oder wahlweise nach Gründen zu suchen, warum Lösungen nicht gefunden werden. Dabei scheint sie doch auf der Hand zu liegen. Kommunen und Bundesländer in Deutschland wollen mehr Flüchtlinge aufnehmen. Aber so simpel soll es einfach nicht sein. Nina Amin erklärt warum.
Noch weiß die zuständige Jugendsenatorin Sandra Scheres nicht, wie viele der Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern nach Berlin kommen werden. Aber eins ist für sie klar, angesichts der katastrophalen Lage in den Lagern und die zunehmende Bedrohung dort durch das Coronavirus, sollte Deutschland gleich mehr Kinder rausholen.
Ich finde, das ist zu wenig. Das kann nur ein Anfang sein. Die Lage in den griechischen sozusagen Lagern ist wirklich entsetzlich. Die Kinder brauchen Schutz und Berlin hat ja schon längst gesagt, dass wir vorbereitet sind. Und wir haben Plätze für 50 unbegleitete Kinder schon vorbereitet.
Bei Bedarf, so Scheres, könne man auch noch mehr aufnehmen. Berliner Kliniken seien bereit, Kinder auch nach der Quarantänezeit medizinisch zu versorgen, sagt Scheres. Ansonsten stünde das Landesjugendamt bereit, die Kinder zunächst aufzunehmen und dann auf geeignete Unterkünfte zu verteilen. Die AfD ist prinzipiell dagegen, Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern hierher zu holen. Dass nun allein Berlin so viele Kinder aufnehmen will, wie mit dem heutigen Kabinettsbeschluss für ganz Deutschland festgelegt wurde, kritisiert deren integrationspolitischer Sprecher Hanno Bachmann.
Das ist noch falscher, denn Berlin untertreibt so die Bemühungen Deutschlands, dass die 8 Länder der EU, die ja zugesagt haben, 1500 Menschen aufzunehmen, auch alle sich tatsächlich beteiligen.
Aber darauf will Berlin nicht mehr warten. Schon vergangene Woche hatte der grüne Justizsenator Dirk Behrendt gesagt, dass das Land notfalls selbst tätig werden wolle, die Kinder dort rauszuholen. Allerdings fing der Senat Behrendts Aussage anschließend wieder ein und verwies darauf, dass man auf ein Go der Bundesregierung warten müsse. Dass es nun soweit ist, begrüßen auch Hilfsorganisationen. Die Berliner Caritas-Direktorin Ulrike Koska meint, viele Berliner seien bereit zu helfen.
Ich habe heute auch zum Beispiel eine E-Mail bekommen von einer Familie, die das gehört hat, dass Kinder kommen sollen und schon gesagt hat, Mensch, wir wären gerne bereit.
Natürlich, so Koska, sollten erfahrene Pflegefamilien die oft traumatisierten Kinder aufnehmen. Die Kinder in Familien unterzubringen, ist auch ein Ziel der Jugendsenatorin. Zunächst stünden allerdings die erfahrenen Jugendhilfeeinrichtungen in den Bezirken bereit.
Jochen Oltmar ist Professor für Migrationsforschung an der Uni Osnabrück. Guten Abend, Herr Oltmar.
Hallo, guten Abend.
Ursprünglich wurde die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland ja ausgesetzt wegen Corona. Jetzt doch kurzerhand die Aufnahme der 58 Kinder, wenn es jetzt doch so halbwegs unbürokratisch vonstatten geht. Und wir haben es gerade in dem Beitrag gehört, auch die Stimmung einigermaßen willkommen heißend daherkommt. Warum kommen da nicht einfach gleich mehr?
Naja, Sie haben es ja schon angedeutet, einigermaßen willkommen heißen. Das heißt also, so sehr hoch scheint es um die Aufnahmebereitschaft nicht zu stehen. Wir haben ja da eben in dem Beitrag aus Berlin auch gehört, es ist von unbegleiteten Jugendlichen, von Kindern die Rede, es ist von besonders schutzbedürftigen Menschen die Rede, es ist davon die Rede, es würde alles in einem hohen Grad von Kontrolle mit geringen Risiken, geringen Kosten, geringen Problemen verbunden sein. Das ist, hört sich doch alles sehr verhalten, sehr zurückhaltend, nicht sehr selbstbewusst an.
Aber wenn man diese Kriterien jetzt anlegt und schaut, wie viele betrifft das tatsächlich in den Lagern auf den griechischen Inseln, dann geht man ja von ungefähr 5.500 unbegleiteten Kindern aus. Es könnten also auf jeden Fall deutlich mehr sein, oder?
Ja, es könnten deutlich mehr sein, wobei ja selbst diese Zahl umstritten ist. Zum Teil wird ja auch ein deutlich geringeres, wenn man so will, Potenzial in diesem Zusammenhang angesprochen. Aber mehr wäre möglich, mehr wäre allemal möglich.
Das heißt, Sie unterstellen im Prinzip, dass eine Angst vor Gegenstimmen da ist. Wenn Sie sagen, naja, die Stimmung ist nur so sehr begrenzt willkommen heißend, mit anderen Worten, es gibt auch viele Stimmen, die dagegen sind?
Ja, wir wissen ja schon lange, dass diesem Thema Migration, Thema Aufnahme von Schutzsuchenden ein hohes Potenzial für eine gesellschaftliche Spaltung zugebilligt wird. Wir sehen, dass immer wieder angenommen wird, ein hohes Potenzial an Schwierigkeiten, Problemen, die sich mit der Aufnahme von Schutzsuchenden verbinden. Wir haben vielleicht alle noch das Wort Innenminister Seehofers im Ohr aus dem vergangenen Jahr, der bekanntlich von der Migration als Mutter aller Probleme sprach. Oder wir haben vielleicht sogar auch noch die Stellungnahme Bundeskanzler Kohls 1992 im Ohr, der sogar vom Staatsnotstand vor dem Hintergrund von vielen Schutzsuchenden sprach. Also viel Spaltungspotenzial wird hier diesem Thema zugebilligt.
Jetzt hat sich in der Tat in der Diskussion, im Diskurs etwas geändert in den vergangenen Jahren. 2015 war es gefühlt noch viel über Willkommenskultur und Refugees Welcome. Dann zwischenzeitlich wurde eher über illegale Migranten, illegale Grenzübertritte gesprochen, die Mutter aller Probleme, die Sie gerade angesprochen haben. Jetzt sehen wir diese Bilder aus diesen Lagern innerhalb der EU und ich zumindest habe den Eindruck, dass sich der Diskurs vielleicht gerade wieder ein bisschen zugunsten geflüchteter Menschen verändert. Sehen Sie das auch?
Also ich habe den Eindruck, dass seit dem Herbst 2015 ein gewisses Potenzial in diesem Kontext auszumachen ist, also eine gewisse mehr oder minder anhaltend hohe Aufnahmebereitschaft, die sich immer wieder ausgeprägt hat. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie tatsächlich gewachsen ist. Es gibt offensichtlich weiterhin in großen Teilen der Bevölkerung sehr viel Skepsis. Und man müsste sich mit der Frage beschäftigen, woher diese große Skepsis in Teilen der Bevölkerung, aber eben auch bei vielen politisch Verantwortlichen kommt.
Haben Sie eine Antwort?
Naja, ich denke, es kommen eine ganze Anzahl von verschiedenen Aspekten zusammen. Also zum Beispiel haben wir eine Situation seit mehreren Jahren, in der dieses Thema Migration, Asyl sehr stark nicht mit Aspekten von Humanität, sondern vor allem mit Sicherheit in Verbindung gebracht wird. Die sogenannte Versicherheitlichung der Debatte um Migration, also die Vorstellung, Migration, Aufnahme von Schutzsuchenden würde vor allen Dingen zu tun haben dann mit Anstieg der Kriminalität, Bedeutungsgewinn des Terrorismus, Kontrollverlust des Staates, oder wir haben seit Jahren auch gerade im politischen Raum damit zu tun, dass nicht mehr über Flüchtlinge, Geflüchtete, Schutzsuchende gesprochen wird, sondern um illegale Migranten, illegale Grenzübertritte, also Menschen, die um Schutz nachsuchen, Rechte haben, werden als Kriminelle, als Illegale verstanden, was natürlich Folgen hat. Solches Reden hat Folgen für das Denken über solche Bewegungen bzw. über solche Menschen. Und wir sehen eben immer noch die Vorstellung, sehr weit verbreitet, 2015, um es mal auf eine solche Formel zu bringen, habe eben den Aufstieg der AfD und den Bedeutungsgewinn scharfer innenpolitischer Konflikte mit sich gebracht. Deshalb also eher die Vorstellung, nicht aktiv zu werden und nicht zu reden über solche Phänomene.
Das ist auch in diesem Fall ja ein Argument. Diese Kinder jetzt nach Deutschland zu holen, das würde der AfD beispielsweise in die Hände spielen. Von der AfD hört man aber momentan bemerkenswert wenig. Ist also dieses Argument vorgeschoben?
Ja, schwer zu sagen. Wir haben ja im Moment mit ganz besonderen Zeiten zu tun, in denen insbesondere die Opposition wenig Möglichkeiten hat, durchzudringen bei verschiedenen Themen, weil sehr stark dieses Thema Corona im Vordergrund steht. Aber klar, für die AfD sind Argumentationen in diesem Zusammenhang auch nicht ganz einfach. Es geht um kleine Zahlen, das Risiko scheint relativ gering zu sein. Man kann immer nur argumentieren, wir haben es ja eben gehört, mit dem Potenzial, dass möglicherweise wesentlich mehr kommen werden. Der sogenannte Pull-Faktor, der auch in diesem Kontext eine Rolle spielt. Jede Aufnahme von Menschen in Europa würde zu weiteren Migrationen führen.
Spielt der nur im Diskurs eine Rolle oder spielt er tatsächlich eine Rolle?
Das wissen wir nicht. Also die Migrationsforschung weist darauf hin, dass Migration hochgradig komplex ist. Einen einzelnen Faktor herauszugreifen, scheint immer wesentlich zu kurz zu greifen.
Und diese Erstarkung aus, wir sprechen über Migration und gleichzeitig erstarkt dadurch rechtsradikales Gedankengut oder sagen wir mal rechtsextremes, ist diese Kausalität aus Ihrer Sicht zu beobachten? Ist die tatsächlich real?
Ich würde andersherum argumentieren. Wir wissen letztlich ja ganz genau, dass gesellschaftliche Ängste nicht dadurch vermindert werden, dass Regierungen oder wichtige politische Parteien ein Thema beschweigen. Also die Gefahr besteht ganz explizit, dass bei dem Bemühen, alles abzudecken, niemanden zuzulassen und gar nicht darüber zu reden, eher der gegenteilige Effekt am Ende sich einstellt.
Mit anderen Worten, es müsste mehr darüber geredet werden.
Ja, in jedem Fall.
Sagt Jochen Oltmar, Professor für Migrationsforschung an der Uni Osnabrück. Vielen Dank. Zigtausende Menschen leben in Lagern unter katastrophalen Umständen. Bei uns in der EU. Und eine Lösung scheint nicht in Sicht. Aber wie so oft gibt es auch im größten Übel Hoffnung. Zumindest für 58 Kinder. Für sie ändert sich morgen alles. Und hoffentlich zum Guten. Das war der Tag in HR2. Die Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Das waren in dieser Woche Anna Korwes, Angela Fitsch, Karen Fuhrmann, Doris Renk, Dorothea Schuler und Ulrich Sonnenschein. Diese und andere der Tagsendungen finden Sie auch als Podcast, unter anderem auf hr2.de oder aber in der ARD-Audiothek. Mein Name ist David Alf. Bis zum nächsten Mal.